Wir dürfen uns grüßen in dem wunderbaren Namen Jesu. Und wo wir versammelt sind in seinem Namen, da will er gegenwärtig sein und sich verherrlichen. Damit dürfen wir rechnen. Ich habe gestern Abend unter der Gesamtthematik die Versuchung Jesu und die Stunde der Versuchung den Akzent mehr auf die Versuchung Jesu gelegt und das ausgeweitet im Blick auch auf unsere Versuchungen. Und wir wollen heute mehr den zweiten Teil behandeln, wo es um die Stunde der Versuchung geht. Ich werde allerdings auch immer wieder auf die Geschichte der Versuchung Jesu zurückgreifen. Dieses Wort von der Stunde der Versuchung stammt ja aus der Offenbarung Kapitel 3, ist entnommen dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia. Daraus lese ich jetzt einige Verse. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da auftut und niemand wird schließen und schließt, niemand wird dann öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und jetzt kommt der Vers, worauf es ankommt. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, um die zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Zunächst eine Bemerkung zur heilsgeschichtlichen Einordnung dieses Textes. Ich bin also der Meinung, dass das, was in der Offenbarung Wesen und Inhalt dessen bedeutet, was Johannes der Seher auf Patmos empfangen hat, sehr stark mit der Zurechtbringung Israels zusammenhängt und dann mit den Gerichten an der Völkerwelt. Diese Sendschreiben sind Typen für die Gemeinden der Endzeit. Und Sie merken schon in diesem Text, dass da sehr stark auch jüdisch orientierte Begriffe vorkommen. Synagoge, Synagoge Satans, Schlüssel Davids. Das alles trifft nicht so sehr die Gemeinde, die Ekklesia bestimmt vor Grundlegung der Welt. Aber dennoch gibt es wesentliche Momente, die wir auch für uns hier ganz konkret praktisch nehmen dürfen. Es ist etwas Köstliches, wenn man dieses Wort der Weissagung nimmt und heilsgeschichtlich einordnen darf und auch die Konsequenzen ganz persönlich aus den Ermahnungen ziehen darf. Dieses Sendschreiben im Gegensatz zu dem nächsten Laodicea enthält keinerlei Tadel vom erhöhten Herrn. Wunderbare Verheißungen, und zwar besonders die Verheißung, dass der Herr diese Gemeinde in der Stunde der Versuchung bewahren wird. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter vor der Stunde. Dieses griechische Wort Eck kann beides meinen, heraus, aus dieser Versuchungssituation, aber in den meisten Fällen heißt es auch vor. Wie dem auch ganz konkret sei, wichtig ist die Bewahrung etwa so wie zur Zeit Sodom und Gomorras. Die Gerichte konnten erst dort diese verderbte Stätte treffen, als die wenigen, die sich rufen ließen, aus diesem Sündenbabel herausgingen. Bewahrung. Dann vor, und dann erst kam das Gericht. Wenn man diese Gemeinden so äußerlich betrachtet hätten, auch die zu Laodicea, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Da muss also in Laodicea ein rein äußerlich gesehen aktives Leben vorhanden gewesen sein. Alles so, was man heute auch in Gemeinden feststellt, die so Gemeindeaufbau machen mit vielem drumherum, da war Geschäftigkeit. Aber wenn der erhöhte Herr urteilt, dann sieht er, was wesensmäßig vorhanden ist. in Laodicea, du hast den Namen, dass du lebst. Du bist tot. Du meinst, bei dir sei alles in Ordnung. Du wähnst dich reich und bist noch arm, blind und bloß. Und hier muss es eine Gemeinde gewesen sein, die gar nicht so sehr nach außen in Erscheinung trat. Aber eine Gemeinde, von der der Herr sagt, ich habe eine offene Tür gegeben. Und warum? Weil diese Gemeinde das Wort bewahrt hat, das Wort des Ausharrens. Und darf ich hier gleich mal etwas im Blick auf Methoden und Medienwahl, alles, was heute auch so aus der Welt herangezogen wird zum Gemeindeaufbau, auch bei der Evangelisation, dazu sagen. Wir können tun, was wir wollen. Wir können alles inszenieren. Wir können Anspiele machen. Wir können Pantomime veranstalten. Wir können die besten Bands holen, wenn der Herr keine offene Tür gibt. Und das hängt ab vom Bewahren des Wortes und vom Ausharren. Ist das Ganze ergebnislos? Ich sage das mit wehem Herzen, weil ich ja auch vieles bei uns im süddeutschen Raum verfolge oder auch in Verbindung mit Prochristlich, die gerade bei der letzten Veranstaltung im Frühjahr, ich weiß nicht, ob das hier schon gesagt habe, Pantomime veranstaltet wurde, wie also jemand den Schöpfergott darstellt und Jesus am Kreuz. Das ist Blasphemie. Wie bei uns im Vorprogramm ein Clown auftrat und mit dummem Geschwätz die Leute zum Lachen brachte und alle Beifall klatschte. Sind denn dann die Menschen anschließend noch für das Wort Gottes offen? So muss man sich doch fragen. Gewinnt man nicht hier nur Mitläufer? Und liebe Geschwister, das zeigt gerade in die Endzeitsituation hinein. Laodicea, Volksherrschaft, da wird Demokratie geübt beim Gemeindeaufbau. Wie hätten sie es denn gern? Da wird gewählt. Attraktive Leute kommen da rein und manche haben geistlich gar keine Ahnung von dem, was das Wort Gottes will. Ich sage es nochmal, ich will mich nicht überheben, ich sehe aber diese Entwicklung wirklich mit Schmerzen. Da wird der schmale Weg breiter gemacht. Und darum ist es wichtig, dass wir die Mahnungen des Textes erachten und damit wir auch klar erkennen, wer wird bewahrt vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den Erdkreis. Nur die, die das Wort bewahren, behalten und die dem Herrn treu folgen. Wir haben also das prophetische Wort zu beachten. Und es ist auch im Blick auf Prophetie wichtig zu unterscheiden. Wenn Sie heute manche Prophezeiungen hören, immer wieder aus einer ganz bestimmten Bewegung heraus, ich habe jetzt noch eine sogenannte Prophezeiung schriftlich vorgelegt bekommen. Da heißt es also, ganz Deutschland wird mobilisiert, erweckt. Jemand hat gesagt, Deutschland wird eine prophetische Nation werden in Verbindung mit England. Massenerweckungen sollen entstehen. Aber wie sieht es denn ganz konkret aus? Ich würde es ja wünschen, wenn Gott noch einmal auch in unserem Volk eine Erweckung schenken könnte. Aber ich habe vielmehr den Eindruck, dass das, was das Wort Gottes voraussagt und die Lampe des prophetischen Wortes ist wichtig, heute bereits da ist. Abfallsituation. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und wenn wir an 2. Timotheus 3 denken, dass eben die Menschen haben mehr die Form, den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Frömmigkeit in irgendwelcher Form ist heute in. Aber mit sehr viel Esoterik verbunden, mit Okkultismus und bis hin zum Spiritismus. Ich will das nachher noch darlegen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir wissen, wo offenbart sich dann Gott. Da, wo die Menschen massenweise auf die Straßen gehen, Umzüge veranstalten, oder, wie es in der Schrift war, denken wir an den Dornbusch in der Wüste, wo der Herr dem Mose begegnete, dem Jeremia, dem Josef im Gefängnis, dem Daniel im Exil und hier unserem Apostel Johannes auf der Insel Patmos. Er war auch ein Gefangener. Nicht da hat Gott die größten Offenbarungen geschenkt, und wenn wir an das Kreuz von Golgatha denken, dann war das nach außen hin keine Jubelstätte. Da war keine Kapelle. Da ging's nicht so her, dass die Menschen in ihren seelischen Bedürfnissen befriedigt wurde. Wir müssen das immer wieder sehen, liebe Geschwister, die Botschaft vom Kreuz ist letztlich ein Skandal, Skandalon und Torheit. Das, was der Mensch nicht fassen kann. Wir brauchen also den Geist der Prophetie, die Lampe des prophetischen Wortes, 2. Petrus 1, Vers 19. Wir müssen erkennen den Unterschied zwischen den Verführten und auch bei denen, die dann die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 und 10. Gott selber sendet sogar kräftige Irrtümer. Und letztlich kann das nur da geschehen, wo Menschen Feinde des Kreuzes sind. Und Paulus sagt, ich will mich nur rühmen des Gekreuzigten. Es geht also gar nicht um ein Symbol, sondern um den Gekreuzigten selber. Und durch ihn ist dem Paulus die Welt gekreuzigt und er die Welt. Ich gehe noch mal kurz ein auf die Versuchung Jesu, weil wir auch anhand von diesen drei Verführungsbereichen erkennen wollen, wie sich diese Entwicklung im bösen Äon immer mehr im Sinne der Ausreife kundtut. Ich habe gestern also nach Matthäus Kapitel 4 von der Versuchung Jesu gesprochen. Es war eine von Gott gewählte Zeit. Der Heilige Geist hat also Jesus selbst in diese Versuchungssituation hineingeführt, damit er überwinden und als Bewährter uns in der Versuchung auch heute durch seinen Geist beistehen kann. Und dabei geht es in der Versuchung um die drei Fragen. Erstens um die Brotfrage. Im weiteren Sinne ist das die soziale und Wirtschaftsfrage. Dann geht es um die Wunderfrage. Im weiteren Sinne ist die Glaubens- und religiöse Frage. Und drittens das ganz Entscheidende, was die Menschheit von ihrer Geschichte an immer wieder bewegt hat, die Frage nach Ehre und Macht. Und ich habe gestern ausgeführt, wir müssen immer wieder auf der Hut sein und damit rechnen, dass der Fürst und Gott dieser Welt, der, der das Reich der Finsternis beherrscht, nach wie vor der große Versucher ist. Aber er tut sich nicht offenkund, sondern kommt ganz raffiniert. Und am allermeisten kann er seine Ziele realisieren, wenn er völlig unbekannt bleibt, sodass die Menschen überhaupt nicht mehr mit ihm rechnen. Für die meisten ist der Teufel eine mittelalterliche Figur, die heute in der Zeit der Aufgeklärtheit, der wissenschaftlichen Fortschritte nichts mehr zu suchen hat. Und gerade da kann sich der Verführer tummeln. Es ist also die erste Versuchungsentscheidung im Bereich der persönlichen Bedürfnisse. Jesus hungerte. Und die Brotfrage ist nach wie vor immer die ganz entscheidende Frage. Und auch in den Endzeitreden Jesu wird klar, es gibt zwei große Momente in diesem Bereich der Versorgung. Und ich habe den Eindruck, das ist prophetisch wunderbar dargelegt. Da sagt der Jesus, wir sollen uns hüten. Einmal vor Fressen und Saufen. Das ist das Überzogene, sich im Bereich von Essen und Trinken mehr zu gönnen, als zur Befriedigung der Bedürfnisse dient. Und haben wir das nicht gerade in der westlichen Welt, in dem Drittel, das den Industrienationen zuzurechnen ist. Und die anderen, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Wodurch? Durch sorgende Nahrung. Also muss es am Ende genau diese Kontrastbereiche geben. Menschen im Überfluss, die leben im Saus und Braus, damit werden die Herzen beschwert. Und die anderen, die nicht genug zu essen haben, die dann durch Sorgen belastet werden. Und genau das ist etwas, was in der Ausreifezeit sich kundtut. Immer mehr geht die Schere auseinander zwischen den Industrienationen und den Ländern der Dritten Welt. Gerade im existenziellen Bereich haben ja die Psychologen herausgefunden, gibt es Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Also Essen, Trinken, Wärme, Schlaf, ein gewisser Selbsterhaltungstrieb, Bedürfnisse nach Bewegung, dann Sicherheitsbedürfnisse, Geborgenheit, Obdach, Schutz, eine gewisse Angstfreiheit, Bedürfnisse nach Ordnung und Grenzen, all das ist menschlich durchaus verständlich. Auch die sozialen Bedürfnisse, Zuwendung, dass man sich irgendwo Zugehörigkeit verschafft, dass man sich anlehnen kann, dass man Anerkennung und Lob erfährt, all das sind Dinge. Aber wenn das sich nun über das normale Maß der Bedürfnisbefriedigung herausentwickelt, wie gerade am Ende der Zeit, ja, dann, so hat es ein amerikanischer Psychologe Maslow beschrieben, sollen die Menschen Erfolge erzielen, die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln, Ideen finden, die eigenen Ideale erforschen und realisieren. Und dann dient das Ganze der Ich-Befriedigung, der Selbstverwirklichung. Und genau davor warnt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3. Die Menschen, die sich selbst lieben, in den Mittelpunkt stellen, spüren wir das nicht heute in der Politik? Ist doch fast nur Selbstdarstellung. Und wenn Sie allein daran denken, dass wir jetzt nun 10 Jahre wieder vereinigt sind, wer schreibt sich das alles auf die Fahnen? Haben Sie viel davon gehört, dass eigentlich Gott der ist, der uns wieder vereinigt hat und dass die Gebete der Menschen dahinter standen? Wir haben das gemacht. Das ist immer wieder das Typische. Der Mensch will sich selbst in den Vordergrund stellen. Aber auch bei uns besteht die Gefahr. Und der Paulus musste ja der Gemeinde zu Philippi gegenüber sagen, ich fürchte um euch, ihr seid Feinde des Kreuzes geworden. Nicht Feinde des Kreuzes, wo Jesus für sie starb. Dass Jesus für uns nehmen viele in Anspruch. Aber mitgekreuzigt sein. Und dann heißt es ja, dass die Philipper die Ehre bei den Menschen suchen, wo der Bauch der Gott ist. Genau das ist die Entwicklung nachher im Extrem. Also Bedürfnisbefriedigung, ja, wenn es um die Brotfrage geht, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, sagt Paulus, dann sollen wir uns genügen lassen. Liebe Geschwister, haben wir nicht alle noch mehr? Wir dürfen dankbar sein. Wir müssen nicht jetzt bewusst asketisch leben, aber wir sollten auch darauf achten, dass es nicht übertrieben wird. Und sehen Sie, genau das ist die Entwicklung ja von Babylon. Das Endzeit-Babel, das in der Offenbarung geschrieben wird und dann innerhalb einer Stunde zugrunde geht, ist eine Wirtschaftsmetropole. Und wenn die Kaufleute der Welt klagen, ja, als ihnen bekannt wird, da gab es die Katastrophe, Babylon ist ausgelöscht. Und ist die Mutter aller Huren. Letztlich ist es immer diese Vermischung, wie damals schon in Babylon, zwischen Macht, Wirtschaftsentwicklung und falscher Religiosität, Okkultismus, Spiritismus. Denn das war in Babylon ja zu Hause. Als der Nebukadnezar das Standbild errichten ließ, wurde auch etwas typisch deutlich, was der letzte Weltherrscher auch tut, nämlich, da braucht er nur das Bild zu sprechen und da kann man an den Fernseher denken. Ein Bild, das spricht. Wie konnte Johannes das anders ausdrücken? Die Menschen sind dann fasziniert vom Bild. Und der Bilderkult, das Anschauen ist das Entscheidende. Immer nur die 5 Sinne angesprochen. Deswegen entsteht der Glaube nur durch das Hören des Wortes. Durch das Hören, nicht durch das Schauen, das Visuelle. In der Schweizer Zeitschrift Faktum, da fand ich einen Artikel unter der Überschrift Babylon und der Welthandel. Da heißt es in dem Untertitel, 2 herausragende Entwicklungen markieren unsere Zeit, die es so auf der Welt noch nie gegeben hat. Nummer eins, die Verstädterung und zweitens die Globalisierung. Globalisierung, die Stichwort, das alles weltumfassend geht. Und die Medien tragen dazu bei, nicht, dass man heute Ereignisse aus dem Fernost innerhalb von Sekundenschnelle präsent hat. Das muss ja im letzten Stadium der Entwicklung so sein. Die Steuerung durch den letzten Weltenherrscher, die Steuerung der Wirtschaft, das alles wird vorbereitet. Das Bankenwesen, das Finanzwesen bestimmte heute mehr die Politik, als die Politiker auf nationaler Ebene selbst in der Lage sind. Nicht die Börsenkurse faszinieren die Menschheit oft mehr als alles andere Geschehen. Und wer steht oft im Hintergrund? Leider muss man das sagen, viele Juden, die führende Bankiers sind und die auch über die Medien, vor allem in Amerika, verfügen. Kennen Sie nicht die Schlagworte Aktienfieber, Megafusionen, Internetboom, nicht alles so Begriffe, mit denen die alten Leute kaum noch zurechtkommen. Ich muss mich auch immer wieder mal damit befassen. Unsere Mutter, die 86 ist, sagt, oh, da komme ich nicht mehr mit all dem. Das braucht sie auch nicht. Macht gewinnt heute nur der, der Teil hat am Internetgeschehen. World Wide Web. WWW. Ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt. Es ist sicher kein Zufall. Hebräisch. Waff 666. Und diesen Begriff soll ein Israeli geprägt haben. Also wir müssen allerdings auch ganz nüchtern sein. Ja, das hat noch nichts direkt zu tun mit dem letzten Mahlzeichen. Denn der Name in Verbindung mit diesen Zahlen muss dann auch klar das Gesamtergebnis repräsentieren, während 666 eigentlich nur die Quersumme 18 bildet. Das ist also noch nicht so, wie man das manchmal fälschlicherweise berechnet hat. Nicht? Oder manche warnen dann davor, wenn zum Beispiel auf bestimmten Codes auch da, die Strichcodes kennen nicht alle, auch die Frauen, wenn sie einkaufen im Supermarkt, nun, der Scanner, der erfasst sofort den Wert des gekauften Objekts, das ist alles schnell da. Es sind Entwicklungen, die auf das Endzeitprogramm hinweisen, dass dann, wenn jemand nicht den letzten Weltenherrscher anerkennt oder auch ihn nicht anbetet, er keinen Anteil hat am Kaufen und Verkaufen. Er ist also völlig ausgeschlossen aus dem Wirtschaftsverkehr, der dann sich primär bargeldlos vollzieht. Und da gibt es schon ja auch Versuche, so Chips den Menschen zu implantieren, nicht? Da sind alle Informationen aus so einem ganz kleinen Chip gespeichert. Ausweis, Zugang zu den Banken, das, was man heute alles mit getrennten Cards macht. Ich wollte das nur andeuten, wir müssen also darauf achten, die Entwicklung geht dahin, dass dann auch die totale Kontrolle vorhanden ist. Dazu dient dieses System der Globalisierung. Und in dem eben erwähnten Artikel gibt es dann einen Unterabschnitt mit der Frage Globalisierung. Ist das die Fahrspur zum Weltfinale? Und der Betreffende, der diesen Artikel geschrieben hat, meint das. Allerdings sagte, die Rahmenbedingungen für das Finale dieses Äons, die müssen erst noch weiter entwickelt werden. Noch ist es nicht so weit, aber die Voraussetzungen dafür, dass diese Globalisierung immer mehr zunimmt in Verbindung mit dem Internet, das sollten wir beachten. Und da schreibt auch dieser Artikelautor, trotzdem, wir sollten als Christen immer wieder wachsam sein, diese Entwicklung verfolgen. Und das sollten wir auch tun, deswegen habe ich diesen Bereich einmal angesprochen. Wir sollten allerdings uns auch nicht einschüchtern oder bedrohen lassen mit dem Stichwort Globalisierung, sodass wir da in Ängste hineingeraten. Satan hat es auf
diese Entwicklung abgesehen, denn es ist klar, es wird keine Weltregierung, keine Welteinheit kommen ohne wirtschaftlichen Bereich. Nicht? Und hier in Europa ist uns das ja vorgemacht worden, nicht? Ehe die politische Einheit sich vollziehen wird, ist die wirtschaftliche in Gang gesetzt in Verbindung mit der Europäischen Währungsunion. So viel zunächst mal zu dem Wirtschaftsbereich. Man könnte noch vieles dazu sagen, aber ich will es nur bei diesen Andeutungen belassen. Das nächste ist nun der für uns viel kritischere Bereich, das ist das religiöse Moment. Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass Satan in der Lage ist, durch eine Vision den Herrn auf die Spitze des Tempels zu führen. Satan hat ja den Herrn Jesus nicht an die Hand genommen und ist dahin marschiert. Ebenso wie später bei dem dritten Teil der Versuchung, wo er von einem hohen Berg aus dem Herrn die ganzen Reiche der Welt zeigte. Das geschah visionär. Also solche Macht und Kraft hat Satan. Und ich kann nicht verstehen, wie manche Richtungen alles, was visionär geschieht, immer von Gott ansehen. Da liegt vielmehr die Verführung heute. Und der Hebräerbrief warnt ja sogar, Gott hat früher manchmal und auf mancherlei Weise geredet, durch Visionen und Auditionen. Also, wenn man das sieht und hört, direkte Stimmen hört, das war bei den Propheten der Fall. Hebräer 1, Vers 1. Jetzt aber redet Gott zuletzt durch seinen Sohn. Und auch das wird bei dem Propheten Micha deutlich, nicht? Da war das Verhältnis 1 zu 400. 400 falsche Propheten, die alle auftraten, siegesgewiss, uns hat der Herr das gesagt, jetzt kommt der Sieg für Israel. Und das ist auch eine Tendenz. Die falschen Prophezeiungen im Bereich der Religiosität, auch im christlichen Lager, schildern immer alles nur im Blick auf die Zukunft glorios. Jetzt kommt das Eigentliche. Wenn wir auf die Straßen gehen, Jesusmärsche veranstalten, wenn wir nur beten und ringen, dann wird Deutschland wieder christlich. Und das nirgendwo verheißen. Prophetisch geht es bergab mit der Menschheit. Typen für das Ende des Äons sind, ich komme nachher auch nochmal drauf, Sodom und Gomorra und die Sintflut. Sind da große Menschenmassen errettet worden? Leider nein. Ich kann nur das sagen, was das Wort Gottes sagt. Aber weil die Gemeinde einige Dinge nicht sieht, und die will ich mal hier in dem Zusammenhang einbringen, kann sie auch die Entwicklung heißgeschichtlich, eschatologisch, also endzeitlich nicht beurteilen. Die meisten haben keine heißgeschichtliche Schau. Und wenn manche die herrlichen Endziele, die der Herr für uns bereit hat, propagieren, werden sie oft sogar noch verfolgt. Meine Frau und ich haben auf der Herfahrt von Bruder Johannes Uhlmann, einige kennen ihn vielleicht, von Landfernbach oder anderen Diensten her, auch in Gnade und Herrlichkeit hat er schon mal berichtet, da hat er zwei Gemeinden in Sibirien jetzt wieder aufgesucht. Es sind Gemeinden, die heilsgeschichtlich und endzeitlich so klar sehen, wie wir das hier auch verkündigen. Die werden von allen anderen evangelikalen Gemeinden in Russland gemieden. Und selbst wenn einige hierher kommen in Deutschland und sie wollen sich so ehemaligen Aussiedlergemeinden da anschließen, können die Schwierigkeiten. Das habe ich während der Bruderkonferenz in Langensteinbach erlebt. Manche wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Die sagen sogar, das ist eine dämonische Lehre. So schlimm ist es. Es fehlt also die heilsgeschichtliche Schau. Und auch keine vertiefte Heilsschau, wie sie Paulus bringt. Wir sollen die Erlösung, da bittet er drum in Epheser 3, nach Länge und Breite, aber auch nach Tiefe und Höhe erkennen. Nach Länge und Breite, horizontal, das fassen viele. Jesus starb für unsere Sünden, wir haben Vergebung und jetzt müssen wir aktiv sein. Aber die Tiefe, Heiligung, davon hört man auch nicht mehr allzu viel. Hingabe, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und die Zielsetzung, dass der Herr wiederkommt, zuerst zu seiner Gemeinde, differenziert gesehen, er kommt im Sinne der Parousie für uns. Und im Sinne der Epiphanie, also der gewaltigen Erscheinung in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg und dann zu Israel, um sein Reich aufzurichten. Ist schon wichtig, dass wir eine klare Endzeitperspektive haben. dann fehlt eine klare Gemeindeschau. Sehen Sie, wenn heute leider im evangelikalen Lager auch der Vorstand der Weltallianz die Frauen oder die Nation verkündigt, vieles, was unsere Väter nicht vom Worte Gottes her verantworten können und anders lernen, wird über den Haufen geworfen. Eine Entwicklung der Allianz hin zur Ökumene ist ja schon praktiziert worden im Zusammenhang mit Prochrist. Wer wirklich die Lehre der katholischen Kirche kennt, der kann nicht mit der Kirche kooperieren, mit Einzelnen, die an Jesus glauben, zusammenhängen. Das ist etwas anderes. Wir haben das bei uns im Hausgeist jetzt noch einmal im Zusammenhang mit dem Mahl dargestellt. Nicht? Was da zentrale Lehre im Katholizismus ist, das sogenannte Messopfer innerhalb der Eucharistie, wo nur der Priester Brot und Wein in der Lage ist zu verwandeln, und zwar real in den Leib und das Blut Jesu Christi. Das ist für mich Magie. Und die ständige, unmutige Wiederholung des blutigen Opfers Jesu Christi bedeutet doch, dass das nicht ausreicht, was Jesus getan hat. Und wenn der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Jesus ein für alle Mal für unsere Sünden geopfert ist, dann ist das Opfer vollgültig. Da gibt es nicht eine ständige, unblutige Wiederholung. Und in den Sakramenten manifestiert sich die Herrschaft der Kirche. Das haben sich doch viele aufgeregt, als der Ratzinger nun noch einmal betonte, die katholische Kirche ist die wahre Kirche. Die wird doch nicht von ihren Dogmen runtergehen können. Die machen nur Kompromisse, um endlich alle anderen wieder in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Da liegt die Verführung fürs Ende, eine falsche Einheit, während die Einheit des Leibes Christi längst geschehen ist. Es kommt niemand zum Sohn ziehen, denn der Vater. Und so wie der Vater mit dem Sohn eins war, ist dann das Haupt mit den Gliedern des Leibes eins. Das müssen wir sehen. Dann brauchen wir eben diese klare Perspektive, eine eindeutige Ausrichtung. Und das habe ich gestern schon angedeutet, von dem großen Widersacher, Widerwirker, dem Diabolos, dem Durcheinanderwerfer, spricht man auch kaum. Von Verführung ebenso wenig. Und gerade in den prophetischen Reden, Lukas 21, Matthäus 24, Markus 13, spricht der Herr Jesus in der ersten Warnung davon, hütet euch vor den falschen Propheten. Falsche Christusse werden kommen. Falsche Lehrer werden kommen. Er warnt vor der Verführung, und Paulus auch. Abfall vom Glauben ist das Problem. 1. Timotheus Kapitel 4. 2. Thessalonicher 2. Ehe der letzte Weltenherrscher kommt, wird es Verführung geben. Die Menschen glauben mehr der Lüge als der Wahrheit. Das sind die Perspektiven, und da müssen wir auch darauf achten. Und die Naherwartung, ich habe es vorhin schon angedeutet in einem anderen Zusammenhang, die ist kaum noch da. Man will alles hier auf dieser Erde etablieren. Das Programm der katholischen Kirche, AD 2000, Anno Domini 2000, ist ein besonders heiliges Jahr. Dabei ist jetzt rein kalendarisch schon die Zeit vergangen. Wir müssen uns nicht an solchen äußeren Dingen orientieren. Und leider machen eben viele Evangelikale in diesem Programm mit. Sie meinen, sie könnten noch was sicher gut gemeint hier bewegen. Und ich muss leider sagen, dass auch dieses zweite Buch von dem Autor, ich habe das erste sehr empfohlen, Trends 2000 von Dr. Holdhaus, das zweite Operation Zukunft, im Sinne der Praxisorientierung Dinge anbietet, die kann ich nicht mehr mitvollziehen. Wir müssten hier in die Kultur einsteigen, kulturell verändern. Er schlägt sogar vor, was wir an Profanliteratur lesen sollen, etwa von Thomas Mann, die Buddenbrooks und so weiter. Ist das ein Programm für die Gemeinde? Ich sage das nicht, um den Mann irgendwie zu diffamieren, aber Vorsicht. Nun, wenn er fast jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat aus der Profanliteratur, anstatt ein Bibelwort hineinzunehmen, habe ich meine Bedenken. Nicht? Das ist eben die große Gefahr, dass wir biblische Wahrheiten vermischen mit Kultur aus dieser Welt. Und genau das wollte Lot. Und er ist da hineingezogen, um dort kolonial politisch wirksam zu werden, um die Stadt zu verändern. Und das wäre ihm bald zum Verhängnis geworden. Wie haben es unsere Väter gesagt? Das Schiff gehört ins Wasser, aber wehe, wenn das Wasser ins Schiff gerät. Das Schiff ist die Gemeinde, das Evangelium gehört in die Welt hinein, aber die Welt nicht hinein in die Gemeinden. Und darum ist diese Entwicklung so wichtig, dass wir das beachten. Und die Wundersucht nimmt immer mehr zu. Man argumentiert heute so, die am meisten wachsende Bewegung innerhalb der Evangelikalen, denn da zählt man die jetzt dazu, ist die pfingstlich-charismatische Bewegung. Und was da alles propagiert wird, nicht, das ist wirklich schlimm. Also gerade in Südamerika, wo ja auch der Okkultismus und Spiritismus herrscht, da wechseln oft einige das Lager und die wollen sensationelle Dinge erfahren. Da kriegen Leute auf einmal Goldblumen eingesetzt und sagen, das ist ein Wunder von Gott. Und auf diese Dinge fällt die Menschheit rein. Ich habe es ja gestern Abend auch zitiert, wie da mit meiner Tochter jemand sprach, der sagt, jetzt habe ich es endlich gefunden und in ihren Handflächen da erscheint also irgendein glitzerndes Gold, wie auch immer, so eine Aura. Das ist es doch nicht. Nicht? Oder ich will das nochmal erwähnen, weil einige das nicht gesehen haben, kriegte da Prospekte, wie dann einer in Afrika, der krank war, in einer Vision sieht, dass zwei Engel mit ihm Fußball spielen und der wird hinterher gesund. Ne? Für mich sind das verführerische Ansätze. Menschen, die da die Wahrheit nicht mehr lieben, das heißt, das Kreuz in den Mittelpunkt stellen, werden dort verführt. Und die Medien gewinnen immer mehr die Macht. Und jetzt bin ich bei dem dritten Bereich. Es geht um die Machtfrage. Rücksichtslos werden heute, damit hohe Einschaltquoten erreicht werden, ganz bedenkliche Filme angeboten, Krimis. Und in der Musikszene gibt es Sachen, ich habe gestern das kurz erwähnt, will es mal anführen, dass Verführung eintritt und eine Perversion der ganzen moralischen Verhaltensweise. Da las ich, das ist in der letzten Nummer von Idea Spectrum veröffentlicht worden, unter dem Untertitel Tatort Musikszene folgendes. Kaum ein Rockmusiker macht derzeit so viel Schlagzeilen wie ein platinblonder Rapsänger aus der amerikanischen Industriestadt Detroit. Eminem, so der Künstlername des 27-Jährigen, hat allein in Deutschland 2 Millionen Platten verkauft. Die Texte haben Hass pur zum Inhalt. Laut träumt dieser Texter davon, wie er seine Mutter vergewaltigt und ermordet. Wie er einen Laden ausraubt und eine Minderjährige verführt. Wie er seiner Verlobten, man kann es kaum sagen, die Kehle durchschneidet und die Leiche im Kofferraum seines Autos versteckt. Auf die Strafanzeigen, die dann kommen, reagiert er so, dann verkaufe ich eben noch mehr Platten. Der Albumaufkleber, auf denen vor dem expliziten Inhalt gewarnt wird, Versagen als Abschreckungswaffe. Das nützt also gar nichts mehr. Schon deshalb, weil die Medien diesen Eminem kräftig als Kultfigur feiern. Da hat er sogar einen Preis gewonnen. Einen ganz renommierten Preis für solche, die da im musikalischen Bereich in dieser Szene etwas leisten. Ist das nicht schaurig? Ist das nicht noch mehr als in Sodom und Gomorra geschah? Und wenn wir daran denken, Sodom und Gomorra, nicht? Leider ist es so, ich habe es gestern Abend auch angedeutet, dass jetzt die Homosexuellen, also die Schwulen und Lesben, in vielen Teilen rechtlich der Ehe gleichgestellt werden. Wenn wir wissen, dass Sodom als Typus für die Endzeit gilt, gerade im Blick auf sexuelles Verhalten, dann kann einem hier wirklich Angst und Bange werden. Sodomie ist ja ein Begriff, den Sie kennen, kommt ja von Sodom und bedeutet Geschlechtsverkehr mit Tieren. Und Homosexualität war in Sodom und Gomorra gang und gäbe. Als da die Engel in Gestalt von Menschen kamen, wollten ja die Sodomiter die erkennen. Das heißt, gibt sie heraus, dass wir mit ihnen Kontakt bekommen. Und das Erschütterndste auf diesem Gebiet, was ich jetzt gerade in der letzten Zeit erfahren habe, das geschah während der prophetischen Woche in Langenscheinbach. Da hat mir eine Schwester, eine Diakonisse, die ich schon Jahrzehnte kenne, die auch als Lehrerin tätig war, von ihrer Kirchengemeinde zwei Informationsschriften gegeben. Pfarrer und Dekan begrüßen Homosexuelle als Bereicherung in ihrer Kirche. Und der Pfarrer ist selbst ein Homo und geht während der Karnevalszeit in die Bütt und hält da so eine Narrenpredigt. Und dann sagt er, ja, steht ja in der Bibel, dass wir Narren sein sollen. Dann wird das Bibelwort, wir sind Narren um Christi willen, so verdreht, dass der sich also als Narren der Karnevalszeit aufspielt. Dann ist auf der Vorderseite des Informationsblatts eine künstlerische Gestaltung, die man in manchen Kirchen auch findet, zu sehen, wo der Herr Jesus mit seinem Lieblingsjünger auch körperlichen Kontakt hat. Und dann wird das ausgelegt, Jesus und Johannes sind schwul gewesen. Kann es noch weitergehen? Liebe Geschwister, kann einem da nicht Angst und Bange werden, was heute in unserer Gesellschaft passiert? Das sind die Zustände von Sodom und Gomorra und die werden aber heute sogar legalisiert. Gott sei Dank kamen einige aus Sodom und Gomorra heraus. Abraham konnte nicht mehr tun und das ist unsere Aufgabe, auch in dieser Zeit, ja, wo es immer finsterer wird. Wir können nur beten, dass der Herr den ein oder anderen herausholt. Dem Timotheus schreibt Paulus, predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, wie sie empfindliche Ohren haben, oder anders übersetzt, nach denen die Ohren kitzeln. Das haben wir heute. Wie wollen Sie es denn haben, fragt man. Bedürfnisorientiertes Evangelium, aber keine klare Botschaft. Nicht? Und Paulus sagt in 2. Timotheus 3, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Und das alles im Blick auf diese Machtentwicklung des Menschen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Und was Sie da gehört haben in Verbindung mit der Homosexualität, der gleichgeschlechtlichen juristischen Anerkennung, das alles finden wir hier wieder. Das ist Blasphemie oder Gotteslästerung. Lieblos, unversöhnlich, unenthaltsam, zuchtlos dem Gutlosen fremd. Und das Entscheidende ist nachher aufgeblasen. Also dieser Mensch, der Machtmensch, tritt immer mehr in Erscheinung. Aber die vielen haben den Schein der Gottseligkeit, wie ich schon dargestellt habe, die Kraft aber verleugnen. Und was steht denn da im weiteren Sinne? Mit denen habt Gemeinschaft? Nein, wir sollen uns von denen fernhalten. Was haben wir für Gemeinschaft mit der Finsternis? Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Darum müssen wir das beachten. Es wird also die menschlich-teuflische Entwicklung im Sinne der Machtanstrebung global immer mehr zunehmen. Wir hatten in Langensteinbach während der Brüderkonferenz das Thema Berge. Ich habe es gestern Abend auch schon angedeutet, Berge steht für Macht und Herrschaft. Und wenn Satan von diesem Berg aus dem Herrn die ganzen Reiche der Welt zeigte, bedeutet das, dass er noch Macht hat und der Herr Jesus bestreitet das nicht. Er sagt nicht, du kannst mir gar nichts, ich bin der Herr. Nein, er weiß, dass in diesem bösen Äon, bis zum Abschluss des Tages des Herrn, dass der Tag des Zorns und der Rache auf dieser Erde keine göttlichen, gesellschaftlichen, politischen Bedingungen herrschen. Und diese Raumflüge, wie man sie nennt, dass man jetzt da so eine ständige Raumstation, die zu bewohnen ist, einrichtet, all das tendiert dahin wie damals beim Turmbau zu Babel. Nur mit anderen technischen Mitteln. Nicht nur die Türme und Hochhäuser deuten das an. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass die Verstädterung ja ein typisches Zeichen ist, auch für das Ende. Nicht? In den Städten kann also Information und Kommunikation sehr schnell sein. Wenn die Menschen sehr weit verstreut sind, ist das wesentlich schwieriger. Die Anballung in den Städten bedeutet zugleich auch Konzentration der Perversität und auch all der schlimmen Dinge, die so im Finsteren geschehen. Manche Diktatoren haben das dargestellt, was unser letzter Herrscher auf dieser Erde in dem sechsten Weltreich, 4 hat Daniel beschrieben, und nach einem Übergangsreich kommt das letzte, demokratisch gewählt wird der Herrscher da als Typus für das Allerwiderlichste, was geschehen kann, Gott gegenüber in Erscheinung treten. Und solche Vorläufer waren Nebukadnezar, die römischen Cäsaren, Napoleon, Stalin, Hitler, aber dieser letzte Herrscher wird alles bis dahin Dagewesene in den Schatten stellen. Und wie wird Gott mit dem fertig? Muss er mit Atomwaffen antworten? Mit einer gewaltigen Armee? Mit dem Hauch seines Mundes? So wird unser Herr, der zuvor Lamm war, das habe ich auch gestern dargestellt, dann nachher, als der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, mit dem Widersacher fertig werden. Ich darf das hier nochmal konzentriert sagen. Satan führt immer die Menschen in Scheinhöhen. Ihr werdet sein wie Gott. Vorgaukeln falscher Tatsachen, und der Mensch fühlt sich wohl in dieser Rolle. Ohne Veränderung des Wesens. Der Mensch, der über das Kreuz als Erlöster, Erretteter, als Glied am Leibe Jesu vom Haupte her gesteuert wird, der möchte gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Darum hat ihn Gott erhöht, unseren Herrn, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen. Und wenn wir das auch praktizieren, werden wir mit ihm herrschen und regieren. Das ist eine ganz andere Machtkonstellation. Satan wollte damals den Herrn, die Gottessohnschaft wäre nicht verloren gegangen, aber mit der Erlösung wäre es daneben gegangen. Das ist aber nur eine theoretische Version. Nicht, es stand vor grundlegender Welt fest, dass das geschlachtete Lamm, wie auch in der Offenbarung, das Siegeslamm ist. Aber Satan wollte das Kreuz umgehen, also den Leidensweg. Irgendwie hatte er, kennt es ja auch von Jesaja 53, nicht, dass der Messias den Weg der Erniedrigung geht. Aber letztlich wusste Satan auch nicht, was er da angestellt hat. Hätten die Herren dieser Welt das ja erkannt, hätten sie den Sohn Gottes nicht gekreuzigt. Und wir dürfen wissen, Satan wird auf die Erde geworfen. Im Kampf mit Michael besiegt. Sein Vasall, der Antichrist, wird mit dem Hauch des Mundes beseitigt. Satan wird 1000 Jahre gebunden. Aber dann nochmal losgelassen. Und übrigens, liebe Geschwister, damit wird auch wieder etwas deutlich, was ich hier und da schon verkündigt habe. Am Ende dieser Segenszeit des 1000-jährigen Friedensreiches gibt es nochmal eine Rebellion gegen den, der die herrlichen Zustände auf dieser Erde entwickelt hat. Ist das zu fassen? Ja, es ist nur so zu verstehen, dass die Menschen einen äußeren Segen erfahren haben. Aber der verändert den Menschen nicht. Und insofern ist der Ruf nach Wundern äußerer Art und besseren Verhältnissen ein falscher. Der Mensch muss verändert werden. Nicht die veränderten Verhältnisse schaffen den neuen Menschen, sondern Gott muss uns verändern. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Nun wird der große Teil meines Gerichts hineingezogen werden, ehe diese Welt dann total verwandelt wird, atomar. Neuer Himmel, neue Erde. Und da wird Herrlichkeit sein. Dann wird der Herr seine Heilsgeschichte bald vollenden können. Wie viele Äonen das noch dauert, bis Gott sein wird, alles in allem und in allem, das kann man nicht sagen. Aber Gottes Wort, das prophetische Wort, ist wahr. Und ich schließe nochmal mit einer Mahnung, liebe Geschwister, dass wir klar differenzieren. In 1. Thessalonicher Kapitel 5 sagt ja Paulus, was die Zeiten, Zeitpunkte betrifft, Brüder, habt ihr gar nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Die Thessalonicher wussten um Äonen, die wussten sicher darum, dass wir im bösen Äon leben, aber auch um die Haushaltung der Gemeinde. Und dass der Tag des Herrn etwas anderes ist als der Tag Jesu Christi. Denn der Tag des Herrn wird für all die, die sich selber im Machtbereich oben wähnen, die autoritär sind, die die Herrschaft Gottes nicht anerkennen. Dieser Tag des Herrn wird ein Tag des Gerichts sein. Und der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Der Herr Jesus kommt auch für die Gemeinde nicht wie ein Dieb. Aber die Nachtzeit, wenn es dunkel wird, ist das Alarmzeichen. Und darum sollen wir nicht wie die Kinder der Nacht schlafen. Nacht schläft man. Wir sollen wach sein, wachen und beten, ihm entgegenwarten. Wir sollen nicht in der Finsternis wandeln. Nacht bedeutet Finsternis. Ich habe die Finsternis beschrieben, wie sie sich anbahnt. In allen Bereichen merken wir doch, dass immer mehr, dass die Finsternis zunimmt. Die Zahl der Verbrechen nimmt zu. Korruption bis in die höchsten politischen, wirtschaftlichen Kreise. Was in Russland an Mafia-Methoden vorhanden ist, und was zum Teil hier importiert wird, auch nach Europa. Das ist schaurig, wenn man mal einige Informationen da erhält. Nachtzeit ist Finsternis, perverses, sündhaftes Verhalten. Wir sollen im Lichte wandeln, weil wir Kinder des Lichts sind. Und der dritte Bereich ist, die in der Nacht sind unnüchtern. Die sind trunken. Nicht nur allein vom Alkohol, es gibt 2 bis 3 Millionen Alkoholabhängige, Drogenabhängige und vor allen Dingen die Faszination durch Musik, durch Sport, Massensuggestion. Und diese Massenveranstaltungen zeigen, dass die Leute nicht nur nüchtern sind. Nicht so ein Spektakel wie bei der Olympiade in Sydney, das hat dann mit Sport nichts mehr zu tun. All das kommt auf uns zu und wir sollen nüchtern sein. Und was heißt nüchtern? Von Paulus, ihr seid mal recht nüchtern und sündigt nicht. Damit sind wir nicht fehlerlos. Aber das Ziel sollen wir ins Auge fassen. Und liebe Geschwister, davon hängt sehr viel ab, dass wir Kinder des Tages sind und damit auf den wiederkommenden Herrn warten. Dass wir ihm entgegengerückt werden oder geoffenbart werden nach Kolosser 3, wenn er kommt. Oder die Lebenden werden dann verwandelt, werden nicht entkleidet, sondern überkleidet. Das ist die Herrlichkeit, die wir haben. So reift die Gemeinde aus, aber es reift auch das Böse aus zum Gericht. Und was da in der Offenbarung an Gerichtsszenen, vor allem durch die Zorneschalengerichte, beschrieben wird, ist schlimm. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 heißt es, wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern zur Errettung droben, wenn wir angetan sind mit dem Panzer des Glaubens, der Liebe und dem Helm des Heils zur Errettung droben. Das ist unser Weg. Aber es heißt auch Treue, Ermahnung und Ermunterung beachtend. So dürfen wir uns freuen, liebe Geschwister, dass wir eine Perspektive haben in dieser ernsten Zeit. Und nochmal, wenn jetzt der eine oder andere bedrückt sein sollte, wenn wir das sehen oder hören, was dann? Ich sage so oft, lasst nicht eure Köpfe hängen, sondern erhebet eure Häupter, denn unser Herr kommt. Wir dürfen mit ihm geoffenbart werden, weil wir schon in ihm, nach Kolosser 2, Vers 10, schon zur Fülle gebracht sind, im Glauben. Wir haben eine andere Zielrichtung, eine andere herrliche Heimat und die gilt es immer wieder im Glauben zu beachten. Sinnet und trachtet nach dem, was droben ist. Der Herr möge auch uns segnen, auch durch dieses Wort, durch dieses prophetische Wort. Es ist ein Wort hinein in unsere Situation gesprochen. Amen.